Jesus, danke, dass wir hier sein dürfen. Und dass du hier bist, das ist ja noch viel wichtiger. Und dass du mit deinem Heiligen Geist heute Morgen zu uns reden willst, ist das Allerwichtigste. Und darum öffne du unsere Ohren, öffne unsere Herzen. Lass uns hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir für deine Liebe, die du jeden Tag wieder neu für uns hast, Herr. Dass wir dich immer wieder neu erfahren dürfen. Dass wir immer wieder mitbekommen, dass du wirklich gegenwärtig bist in unserem Leben und dass du an uns wirkst. Und dafür wollen wir dir danken, dich loben und dir preisen und dir alle Ehre geben heute Morgen. Amen.
Amen.
Ich habe ja letzten Sonntag gesagt, wenn ihr mich lächelnd durch die Gemeinde gehen seht, dann hat das was damit zu tun, was ich in der Seelsorge erlebe. Ich war ja letzte Woche fast jeden Tag hier im Haus. Und diese Woche war ich Mittwoch hier, war ich Donnerstag hier, war ich Freitag hier, war ich Samstag hier und heute bin ich schon wieder hier und zwischendrin habe ich noch Hausbesuche gemacht. Und ich bin ja wirklich traurig, dass ihr nicht alle Seelsorger seid, weil ihr kriegt nicht mit, was passiert. Ich halte manchmal wirklich die Luft an. Wenn die Geschwister anfangen, ihr Leben aufzuräumen und Dinge zu bekennen, wo ich mir im Stillen sage, das darf doch nicht wahr sein. Es ist wahr. Es passiert. Und ich staune nur. Ich habe mit einer Schwester gesprochen und dann ist etwas passiert. Bindungen wurden gelöst. Und die sprang im Zimmer rum wie so ein Känguru. Ich bin frei. Und die Leute wirklich, sie kommen, sie bringen ihre Sachen in die Vergebung, sie räumen ihr Leben auf und ich staune, was sie mir sagen. Jemand sagte mir, der Heilige Geist ist über mich gekommen und ich bin jetzt nach einem Tag irgendwie, fühle ich mich immer noch ganz komisch, ich kann das gar nicht fassen. Und ich kann euch sagen, ich bin im 48. Jahr auf dem Weg und ich bin 35 Jahre Seelsorge, aber so gefordert wie hier in der Arche in den letzten Wochen war ich noch nie. Noch nie. Und es ist großartig, es passieren viele Dinge und die sind Voraussetzung, dass die Gemeinde in Einheit kommt. Und es ist natürlich auch klar, dass der Teufel nicht schläft, er will sich das nicht gefallen lassen. Aber wir wissen ja, wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und der Teufel ist ein Kettenhund. Und die Kette ist immer ein kleines Stück zu kurz. Ja, ich möchte heute Morgen sprechen, das ist ja auch wieder ganz erstaunlich, weil Juliane ihre Einleitung vorbereitet hat, ohne dass ich wusste, was sie machen will. Und ich habe eine Predigt gehalten, ohne dass sie wusste, was ich machen will. Und komischerweise passt das mal wieder zusammen. Ah. Das ist tatsächlich so. Sie saß unten im Wohnzimmer, ich eine Etage höher. Und ich gehe davon aus, wir haben beide gebetet für das, was der Herr uns mit auf den Weg geben will. Das Thema heißt heute, was versteht man unter gottgefälligem Leben? Und das hat natürlich auch immer ein Stück, das macht ja auch was mit einem unter der Woche, mit dem, was ich so zu tun habe. Ich fange mal so an, ihr kennt vielleicht das alte Lied, Dir, o Höchster, will ich singen. Von Bartholomäus Crasselius, der das 1695 gedichtet hat. Aber ist das wirklich so klar, wenn wir unsere Lieder singen? Übrigens, herzlichen Dank, ein wunderbarer Lobpreis heute Morgen, wirklich. Ich bin wirklich in die Anbetung gekommen. Das war einfach nur schön und auferbauend. Ist das wirklich so klar, wenn wir unsere Lieder singen, wenn wir zusammenkommen, um miteinander Gottesdienst zu feiern und darüber hinaus in unserem Alltag im Mittelpunkt steht? Und wollen wir das wirklich, was in der zweiten Strophe desselben Liedes steht? Dein Geist in meinem Herzen wohne und meine Sinne und Verstand regier. Darf ich euch an dieser Stelle fragen, warum ihr eigentlich heute Morgen euren gemütlichen Platz am Frühstückstisch mit dem Platz hier im Gottesdienst eingetauscht habt? Bitte?
Ich mache schon um 4 Uhr Frische.
Ja, ja. Ja, deswegen kommt sie auch immer fast pünktlich.
Danke. Ich sage jetzt nichts.
Nee, preis dem Herrn. Aber du bist da. Aber erreicht uns noch dich und mich, was wir Sonntag für Sonntag hören, miteinander singen und bekennen? Oder ist das einfach so selbstständig geworden, alltäglich? Hat es Einfluss auf unser Denken und unseren Glauben, sodass es unser Leben befruchtet und prägt? Erwarten wir, dass Gott uns verändert, für uns spricht, und erwarten wir geistliche Herausforderungen? Ich sage den Leuten in der Seelsorge immer dasselbe. Das Geheimnis liegt nicht im Kämpfen, sondern im Loslassen. Und die Geschwister fangen an, loszulassen, und es ist einfach nur gigantisch. Aber wenn das alles so ist, wem stellt sich dann noch die Frage nach einem gottgefälligen Leben, wenn wir nicht mehr erwarten, dass Gott uns verändert? Ist dann alles in Ordnung? Wenn ihr jetzt denkt, dass nur ich euch diese Fragen stelle, dann täuscht ihr euch. Seit es christliche Gemeinden gibt, gehören diese Fragen dazu. Und ich halte es auch keineswegs für verwerflich, wenn wir uns solche Fragen stellen. Und letztlich muss sich ja auch jeder für sich diese Fragen stellen. Wer bin ich? Ich kann ja nicht für euch entscheiden. Entscheidend ist, was wir daraus machen und ob es uns gelingt, Antworten auf unsere Fragen und Wege aus unseren eigenen Situationen zu finden. Im heutigen Predigttext finden wir Antwort auf diese Fragen. Und er steht im Epheser 5, in den Versen 15 bis 21. Und da heißt es: Nun seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was das sei des Herrn will. Und sauft euch nicht voll Wein, daraus unordentlich Wesen folgt, sondern werdet still des Geistes. Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singet und spielet dem Herrn in euren Herzen, wie wir das heute erlebt haben, und saget Dank alle Zeit für alles Gott und dem Vater im Namen unseres Herrn Jesu Christi, und seid einander untertan in der Furcht Gottes. Nun kann man ja ganz kritisch sagen, das sollen Antworten sein. Antworten sollen das sein? Ich höre nur eine Fülle von Mahnungen und Appellen, denkt ihr vielleicht. Ein Arbeitskollege von früher sagte immer zu mir: Ich brauche keine Appelle, sondern einen klaren Auftrag. Und damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass er mit allgemein gehaltenen Aufforderungen, Appellen eben nichts anfangen kann. Er wollte konkrete Aufträge, verbunden mit einer klaren Strategie, wie diese in die Tat umgesetzt werden können. Zum Beispiel: Wir brauchen mehr Mitglieder. Oder: Unsere Gemeinde muss lebendiger werden. Ja, ich habe 5 Mitgliedsanträge bekommen, obwohl ich niemanden darauf angesprochen habe. Die Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt: Wir wollen verbindlich uns dieser Gemeinde anschließen. Und da frage ich mich, was ist denn in deren Herzen vorgegangen? Ich sage: Preis dem Herrn. Paulus formuliert hier keine Appelle, sondern er erteilt einen Auftrag und er nennt klare Wege, wie Christen, wie wir unser Leben führen und gestalten können. Er sagt als erstes: Kauft die Zeit aus. Denkt mal darüber nach, was macht ihr mit eurer Zeit? Und dann sagt er: Versteht, was der Wille Gottes ist für dein Leben. und lasst euch erfüllen von Gottes Geist. Was kann man mit Zeit nicht alles machen? Man kann Zeit ausnutzen, man kann sie verlieren, man kann sie auskaufen, man kann sogar Zeit kaufen. Aber die Menschen sagen auch, Zeit ist Geld. Man kann sie auch totschlagen, denn mit jeder Minute, die ungenützt verstreicht, bekommt man immer ein Stückchen Leben genommen. Zeit kann man anderen stehlen, man kann sie verplanen, man kann sie haben oder auch nicht haben. Die Zeit kommt und geht. Sie drängt uns oder läuft uns davon. Sie ist begrenzt, uns gelegen oder nicht gelegen. Und oft vergessen wir das Wichtigste, und das heißt, unsere Zeit läuft ab. Unsere Zeit läuft ab. Die heutigen Uhren, ob digital oder analog, suggerieren uns ja etwas anderes. Die laufen und laufen und laufen und laufen. Zeit ist unbegrenzt, sagen die Uhren. Die gehen immer rum. Das fängt immer wieder von vorne an. Der Zeiger dreht sich scheinbar ewig im Kreis. Aber dem ist nicht so. Zeit steht uns nicht unbegrenzt zur Verfügung. Sie läuft ab. Und wenn wir uns die Zeichen der Zeit angucken, was in dieser Welt los ist, dann ist doch umso mehr die Aufforderung, macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Und das ist, was ich hier erlebe in der Gemeinde, in der Seelsorge. Menschen machen sich bereit, sie stellen sich dem, wessen sie sich jahrelang und manchmal jahrzehntelang nicht stellen wollten, und sie werden frei. Preis dem Herrn. Aber damit wir die Zeit in den Griff bekommen, mehr von ihr haben, wurden von findigen Menschen Zeitenplan-Management-Systeme entwickelt, die uns helfen sollen, unsere Zeit besser zu planen oder zu planen oder zu verplanen. Ich habe ein wunderbares Buch zu Hause, das nennt sich Halte den Zeitdieb. Da wird uns mal so ein bisschen vor Augen geführt, was es mit Zeit wirklich auf sich hat. Aber man lernt in diesem Zeitplan-Management-System im Eisenhower-Prinzip Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, wie man eine Prioritätenliste erstellt und wie Prioritäten gesetzt werden. Wir erfahren Zeitspartipps, um mehr von unserer Zeit zu haben, aber ein Tag hat eben nur 24 Stunden. Und seit sich die Erde dreht, gilt für den Menschen, was über der Uhr am Portal von Schloss Beugen im Badischen zu lesen ist. Da steht nämlich drauf in lateinischer Sprache Una Horam Ultima. Oder zu Deutsch, eine dieser Stunden ist eine letzte. Wir könnten uns sicherlich trefflich darüber streiten, ob solche Planungsinstrumente nun sinnvoll sind oder nicht. Ob sie wirklich dazu beitragen, uns helfen, besser mit unserer Zeit umzugehen, oder ob sie uns nicht nur die Zeit stehlen. Also ich brauche momentan meinen Zeitplaner, sonst komme ich mit den Terminen durcheinander. Aber ob wir unsere Zeit sinnvoll oder weniger sinnvoll planen, das liegt doch ganz alleine an uns. Daran, was wir für wesentlich halten, für wen ich meine freie Zeit frei halte. Und was für mich wichtig ist, hängt von meinen Zielen ab, von dem, was mir in letzter Konsequenz wichtig ist. Und darauf kommt es Paulus an, dass wir unsere Zeit für das Wichtige nutzen und uns nicht vom Dringlichen die Zeit stehlen lassen. Das Griechische kennt zwei Wörter für Zeit. Paulus benutzt in dieser Bibelstelle, die ich gelesen habe, das griechische Wort Kairos. Er betont damit im Besonderen einen günstigen Zeitpunkt, den Zeitpunkt, an dem etwas getan werden muss, wobei die Notwendigkeit des Handels bestimmt und nicht die Umstände. Denn obwohl die Tage böse sind, die Umstände wohl alles andere als günstig, soll die Zeit genutzt werden. Im Blick auf unsere Tage gilt sicherlich festzuhalten, dass wir noch günstige Tage haben, die wir entsprechend nutzen sollten. Denn noch können wir ungestört und ungehindert Gottesdienst feiern und brauchen keine Nachteile zu fürchten, wenn wir unseren Glauben bekennen und leben. Warum tun wir es denn dann nicht? nach Paulus sollen, oder sage ich, besser müssen wir unsere Zeit dafür nutzen, um den Willen des Herrn zu erkennen und zu verstehen. In unserer Zeitplanung soll dies im Mittelpunkt stehen, wie Jesus mal formuliert hat, unser Trachten nach dem Reich Gottes in Matthäus 6, Vers 20 soll an erster Stelle stehen. Weil Zeit vergänglich ist und weil wir sie nicht festhalten und deponieren können, sollen wir uns Zeit für die unvergänglichen Dinge nehmen, dem Wort Gottes zum Beispiel, heißt es in Matthäus 24, Vers 35. Zweiter Punkt. Paulus sagt, versteht, was Gottes Wille ist. Was aber ist der Wille des Herrn, der Wille Gottes? Sicherlich denken die meisten dabei an die 10 Gebote, aber ist das wirklich so? Ja, das ist so. Der Wille Gottes ist auch, dass wir die Gebote halten. Jesus sagt, wer mich liebt und hält meine Gebote, der ist mein Jünger. Er sagt nicht 3, 7 oder 9 Gebote. Er sagt meine Gebote. Weil wir Jesus lieben, halten wir alle Gebote. Wir versuchen es wenigstens. Ob es immer gelingt, ist ja eine ganz andere Frage. Aber wir versuchen es. Wir wollen es, so will ich hoffen. Auch dem Feiertag. Er gehört zu Gottes Schöpfungsordnung. Und Gottes Ordnungen sind nicht irgendwelche Zwänge, sondern Liebesangebote an uns Menschen. Gott, der uns gemacht hat, weiß auch, wie wir funktionieren. Er gibt uns einen Lebensrhythmus für unser Wohlbefinden. Und Gott schreibt uns nicht einfach vor, was wir machen sollen, aber er lädt uns ein, seinem Wort gegenüber gehorsam zu sein und dadurch den Frieden, den die Welt nicht geben kann, zu erfahren und das Ziel, die ewige Herrlichkeit, zu erreichen. Das ist Gottes Liebesangebot an uns Menschen, niedergeschrieben in seinem Wort. Der Wille Gottes spielt im Neuen Testament eine entscheidende Rolle. Immer wieder wird darauf Bezug genommen und wir werden aufgefordert, diesen Willen zu erkennen und ihn uns anzueignen. Dass der Wille Gottes jedoch nicht allein mit den 10 Geboten abgegolten ist, zeigt sich für mich in der Aussage von Jesus in Matthäus 7, Vers 21. Denn da sagt er plötzlich, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Aua. Diesen Vers wollten wir jetzt nicht unbedingt hören. Die anderen waren besser. Aber der Wille Gottes ist nicht etwas, was Gott mir abverlangt, sondern etwas, was seine gnädige Zuwendung beschreibt. Und das ist kennzeichnend, was er selber tut. Wir reden vom Schöpferwillen Gottes ebenso wie von seinem Heilswillen oder seinem Willen für mich persönlich. Wenn es um die Frage nach einer Lebensführung als Christ geht, gilt es alle drei zu beachten. Heute möchte ich das Augenmerk jedoch auf die beiden letzten richten, wobei ich mit dieser Auswahl die Bedeutung des Schöpferwillens keineswegs schmälere. Gott hat diese Welt gewollt, die belebte und unbelebte Natur. Er hat sie geschaffen und er liebt sie. Das sollten wir bei allem, was wir tun, bedenken. Darüber hinaus will Gott das Heil des Menschen. Das zieht sich von der Schöpfung hindurch durch die ganze Bibel. Er will immer und immer und immer wieder unser Heil. Sollte Gott wirklich Gefallen am Tod des Gottlosen haben, spricht der Herr. Nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt, heißt es in Hesekiel 18, Vers 23. Oder ganz klassisch in Johannes 3, Vers 16, das könnt ihr wahrscheinlich alle auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist Gottes Wunsch, das ist auch unser Wunsch. Nur wir können diesen Wunsch nicht erfüllen. Wir können ihn nicht erfüllen, weil wir können niemanden zwingen, das zu tun. Und manchmal begegnen uns Menschen, die wollen das nicht. Die wollen das, was sie wollen, und sie wollen nicht das, was Gott will. Und sie sind nicht gesprächsbereit. Und dann können wir nur noch beten. Hüten wir uns davor zu sagen, wir können gar nichts tun. Wir können immer was tun. Und wenn es im Gespräch nicht geht, dann geht es im Gebet. Ich habe erfahren, Gott hat seine eigenen Möglichkeiten, Menschen ins Herz zu reden und sie zur Umkehr zu bringen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir machen Angebote. Und das andere macht der Herr. Aber dass das möglich wird, hat Gott seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt. Er hat den Tod überwunden und in ihm haben wir Frieden mit Gott. Frage, wo ist er denn, der Frieden? Habt ihr alle Frieden mit Gott?
Frieden ist langweilig.
Hand aufs Herz. Gott hat seinen Sohn in die Gottesferne, also mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Gottesferne durchleben lassen, damit wir Gottes Nähe erfahren können. Wisst ihr das? Ist das in eurem Herzen? Gott will, dass unser Leben gelingt und dass wir das in unserem Leben volles Genüge haben, heißt es in Johannes 10, Vers 10. Beim Heilswillen Gottes geht es darum, dass wir uns, du und ich, hineinnehmen lassen in das Wirken Gottes an und für uns. Lasst ihn doch mal machen. Ne? Gott sagt zu uns im übertragenen Sinne, lass mich doch mal an dir arbeiten und arbeite du inzwischen an dem, was ich dir aufgetragen habe. Wenn wir vom Willen Gottes reden, dann meist verbunden mit der Frage, was ist Gottes Wille für mich persönlich? Allerdings setzen wir dabei Wille meist mit Plan gleich und gehen das Thema sehr fatalistisch an, nach dem Motto, Herr, dein Wille geschehe, ohne aber zu wissen, was Gott will. Dabei führen wir oft die Szene im Garten Gethsemane an und übersehen dabei aber meist, dass Jesus sehr genau wusste, was der Wille des Vaters für ihn in dieser Situation war. Wenn ich nach Gottes Willen für mich persönlich frage, dann geht es darum, wie ich mein Leben gestalte, als Auswirkung darauf, dass Jesus in mein Leben gekommen ist. Und manchmal müssen wir darauf warten. Als ich zum Glauben kam, hat mich mein Pastor 4 Jahre lang gedrängelt, du musst zur Bibelschule gehen. Und ich habe gesagt, ich muss nicht und ich gehe auch nicht. Und dann hat er gefragt, warum gehst du nicht? Dann habe ich gesagt, weil ich keine Berufung habe. Erst als ich meine Berufung wirklich erkannt habe und erfahren habe, und das war nicht in Kiel, das war in London, da habe ich gesagt, jetzt bin ich bereit zu gehen. Und dann ist Gott mit mir Wege gegangen, die ich mir nie hätte selber ausdenken können. Und wenn ihr euer Herz dafür öffnet, wird Gott mit euch Wege gehen, die ihr euch nie hättet ausdenken können. Aber es sind gute Wege. Ich kann, wenn ich mich mit Jesus auseinandersetze, mit dem, was er gesagt und getan hat, hat das automatisch Auswirkungen auf mein Leben, mein Denken und auch mein Handeln. Ich kann nicht so tun, als wüsste ich von all dem nichts, sondern es wird mich immer wieder herausfordern und mich hinterfragen, was zu tun ist, wie ich mich verhalten soll. Und das ist der Anspruch an unser aller Leben. Das ist keine statische Angelegenheit, sondern ein dynamischer Prozess, bei dem ich auch auf die Hilfe von Mitchristen, von Schwestern und Brüdern in der Gemeinde und vor allem auf die Leitung des Heiligen Geistes angewiesen sein werde. Und ich sage es euch ganz ehrlich, im Augenblick, mit dem, was ich so zu tun habe, ich brauche Hilfe. Ich brauche Gebet und ich brauche Hilfe. Sonst komme ich irgendwann mit den Terminen nicht mehr klar. Und die Hilfe ist in der Nähe. Darüber reden wir in 2 Wochen. Ein Prozess, bei dem es zu prüfen und das Gute zu behalten gilt, das ist doch nicht statisch. Ein Prozess, in dem es auch immer wieder darum geht, einen Standpunkt einzunehmen, der möglicherweise dem dieser Welt entgegensteht. Und bei dem es entscheidend darauf ankommt, ob ich bereit bin, dem Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben Raum zu geben. Und darum, das dritte und letzte, Paulus sagt in diesem Wort, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Auch das habe ich die Woche erlebt. Ich habe mit jemandem für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und der Handauflegung gebetet. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Das Thema heute ist nicht, wie wir den Geist bekommen. Das hat Paulus ja am Anfang des Epheserbriefes schon erklärt. Sondern das Thema ist, wie dieser Geist sich in uns, in dir und mir, aber auch im Leben der Gemeinde entfalten und erweisen kann. Das ist gewiss keine Frage nur unserer Tage. Wir können die Gabe des Geistes in zweierlei Hinsicht einsetzen. Einmal aus lauter Furcht, ihn zu verlieren oder das Falsche zu tun und ihn dann zu vergraben. Paulus wird nicht müde, immer wieder dazu aufzufordern, den Geist nicht zu dämpfen oder zu unterdrücken, sondern ihm Raum zu geben. Denn er wusste, ohne den Geist geht nichts. Paulus gibt hier sicherlich keinen Automatismus vor oder beschreibt den allein richtigen Weg, aber er beschreibt einen, der gangbar ist und dessen Auswirkung nicht auf sich warten lassen wird. Es geht hier auch nicht um und nicht ums Machen, sondern schon gar nicht ums selber Machen oder sich selber berauschen, wie das mit Alkohol geht. Deswegen dieser Einwurf, sauft euch nicht voll Wein. In der Apostelgeschichte steht, das führt zur Zügellosigkeit. Aber sich erfüllen zu lassen, ist ein passives Geschehen, das dann geschieht, wenn wir zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern reden und dem Herrn mit unserem Herzen singen und spielen. Das ist ein wichtiger Baustein im Lobpreis. Das heißt, den in den Mittelpunkt stellen, um den es geht, von dem wir leben, von Jesus. Dann, wenn es uns um Jesus geht, wenn wir unser Augenmerk allein auf ihn richten, ist auch die Stunde des Heiligen Geistes da. Seine Aufgabe ist es, Jesus groß zu machen, uns an das zu erinnern und helfen zu verstehen, was Jesus getan und gesagt hat. Es gibt so ein tolles Sprichwort: Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. So pflegten unsere Väter im Glauben zu sagen. Damit ist gewiss keiner Heile-Heile-Gänschen-Mentalität das Wort geredet. Aber nicht von ungefähr reden wir in der Umgangssprache immer wieder davon, auf andere Gedanken zu kommen, den Blick ganz bewusst auf etwas anderes zu richten. Das Lob und die Anbetung sollten ein Anliegen aus unserem Herzen sein. In diesem Zusammenhang kann ich den sperrigen Vers 20 nehmen. Und der sagt, sagt Dank alle Zeit und für alles. Schön dahergesagt, wenn es einem gut geht, wenn man gesund ist. Aber wehe, das Leiden kommt. Sage Dank für alles, alle Zeit. Das ist eine schwere Kost. Aber auch das ist uns zum Segen. Wir müssen es probieren. Paulus legt die Messlatte sehr hoch. Ich kann es nicht, Gott für alles zu danken, sage ich mir, was sich in meinem Leben ereignet hat. So weit bin ich noch nicht, sagen mir viele. Zum Glück ändert sich das momentan bei vielen. Aber eines weiß und bekenne ich, in allem bin ich in Gottes Hand geborgen. So gesehen bedeutet Gott loben und ihn anbeten, dass ich meiner Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes gegenüberstelle und mir dabei bewusst mache, was hat letztlich Gültigkeit. Um daraus Kraft zu schöpfen, meinen Alltag auch mit seinen schwierigen und dunklen Seiten zu bewältigen. Ich komme zum Schluss. Paulus richtet hier keine Appelle an uns, sondern er formuliert klare Anweisungen, wie wir zu einem gottgefälligen Leben durchdringen können. Paulus weiß sehr wohl, dass dies eine tägliche Herausforderung ist, dass uns dies nicht immer leicht von der Hand geht, aber gerade deswegen wird er nicht müde, uns daran zu erinnern und Wege aufzuzeigen, wie wir dies in unserem Leben umsetzen können. Was hat er gesagt? Kaufe die Zeit aus. Nützt sie für das Wesentliche. Versteht, was der Wille Gottes ist und lasst euch von ihm durchdringen. Und dann lasst euch erfüllen vom Geist Gottes, indem wir einstimmen in den Jubel der himmlischen Heere. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort, das uns auferbauen soll, das uns aber auch nachdenklich machen soll. Du legst uns wieder etwas vor, damit wir Gelegenheit haben, uns selbst zu prüfen. Wo bin ich? Wo stehe ich? Was tue ich? Was will ich? Dein Wort ist so klar und es ist auch so einfach zu verstehen. Es ist nicht einfach umzusetzen. Und das weißt du und darum hast du gesagt, schenk mir deinen Willen, ich werde dir das Vollbringen geben. Er macht uns Angebote, er steht vor uns und er fragt uns auch heute wieder, willst du das? Und ich möchte das, Herr. Und ich möchte, dass alle von uns das möchten, was du uns an Liebesgaben bereithältst. Denn unterm Strich ist das alles, selbst wenn wir hier und da vielleicht mal schlucken müssen, heißt das, du hast uns lieb von ganzem Herzen. Und das wollen wir nie vergessen. Danke für deine Liebe zu jedem Einzelnen von uns. Amen.
Amen. Amen.